Ja, ich freue mich, mit euch heute den Psalm 1 näher ansehen zu dürfen. Dieser Psalm begleitet mich seit vielen Jahren. Und auch weil das ein ganz besonderer Psalm ist, er eröffnet das Buch der Psalmen und ist ein Weisheitspsalm. Weisheitspsalmen, die regen uns zum Nachdenken an über das Leben, die inspirieren uns, unser Leben auf unseren Schöpfer auszurichten, sind Psalmen, die uns helfen, weise Entscheidungen zu treffen. Und gell, das brauchen wir alle im Leben immer wieder, Anleitung, um weise Entscheidungen zu treffen. Er beginnt so: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Was passiert mit einem solchen Menschen? Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. In diesem Psalm werden zwei Bilder verwendet, die uns etwas über das Leben aussagen. Zum einen geht es darum, auf welche Stimmen das wir hören. Wohl dem, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört. Und zum anderen werden wir mit einem Baum verglichen, der am Wasser steht und Frucht bringt. Diese beiden Bilder sagen uns, wenn wir nicht auf die falschen Stimmen hören, sondern auf Gott, sind wir wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und Frucht bringt. Unser Leben mag nicht immer einfach sein, aber es gelingt und der Segen Gottes liegt darauf. Ich möchte mit euch heute Morgen darüber nachdenken, was diese beiden Bilder für unser Leben bedeuten. Das Hören auf die richtigen Stimmen und das Gepflanztsein am Wasser. Im Nahen Osten, wo dieser Psalm herkommt, ist es im Sommer sehr heiß, unterdessen bei uns auch. Es gibt den Frühregen im Frühling, es gibt den Spätregen im Herbst, dazwischen ist es knochentrocken. Wenn ein Baum kein Wasser hat, geht er im Sommer ein. Wenn wir Vers 3 wörtlich aus dem Hebräischen übersetzen, stoßen wir auf ein interessantes Wort, das eine ganz spezielle Bedeutung hat. Wenn du auf Gott hörst, bist du wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Ich habe euch das Wort hier unterstrichen. Wörtlich ist hier von den Wasserrinnen die Rede. Wohl dem Baum, der an den Wasserrinnen steht. Wenn ein Bauer wollte, dass seine Bäume Früchte tragen, musste er Wasserrinnen anlegen. Er nahm die Hacke, riss den Boden auf, sodass das Wasser, wenn es dann mal da ist, zu seinen Bäumen geleitet wird. Wenn er das nicht machte, dann trocknete sein Obstgarten aus und seine Bäume brachten keine Frucht. Das ist ein Bild für das Leben. Es sagt mir, Wachstum geschieht nicht einfach so. Wenn du im Glauben wachsen willst, wenn du ein gutes Leben willst, dann brauchst du es weise Entscheidungen und Vorbereitungen. Bei uns in der Schweiz weiß niemand besser, wie man mit Trockenheit umgeht, als die Walliser. Im 14. Jahrhundert haben die Walliser angefangen, Wasserrinnen zu bauen, um das Wasser aus den Bergen in die Täler und an die Berghänge zu leiten. Die Walliser nennen diese Wasserrinnen Suonen. Wir haben hier einige Bilder dieser Suonen. Es gibt heute noch hunderte von Kilometern dieser alten Suonen im Wallis. Da kann man wunderschöne Wanderungen machen, sogar Biken, wie ihr seht. Und ihr seht hier auch diese Wasserrinnen, die werden zum Teil in den Fels geschlagen. Das waren Generationenprojekte. Die waren notwendig, damit im trockenen Klima die Obstgärten und Rebhänge bewässert werden konnten. Jetzt wollen wir uns diesen Psalm genauer ansehen und darauf achten, was sagt uns dieser Psalm mit diesen beiden Bildern über das gelingende Leben. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Da geht es darum, auf welche Stimmen wir hören, wo wir Rat holen. Es geht darum, von wem wir beeinflusst werden. Wir hören tagtäglich unterschiedlichste Stimmen. In der Schule haben wir gelernt, dass die Welt durch Evolution entstanden ist. Alles, was uns umgibt, ist aus Zufall geworden. Wir sind ganz allein im Universum. Wir sind nur uns selbst verantwortlich. Du bist ein Stück Zufall. Mach aus deinem Leben, was dir passt. Das ist eine ganz kraftvolle Stimme. Das ist so wie eine Grundmelodie, die uns in unserer säkularen Gesellschaft begleitet. Es gibt ganz viele unterschiedliche Stimmen. Die Werbeindustrie macht uns weiss, dass wir das Zentrum des Universums sind. Dein sauber verdientes Geld gehört dir. Mach damit, was du willst. Klingt gut, oder? Es ist okay, deinen sexuellen Bedürfnissen nachzugehen. Jeder muss selber wissen, wie er leben will. Schließlich sind wir ja erwachsene Menschen. Diese Stimmen und viele andere Stimmen, die ziehen uns tagtäglich nach allen Seiten. Und die Einflussreichen sind die, die man gar nicht wahrnimmt, weil sie so klug klingen. Wenn wir uns an den Grundton dieser Stimmen gewöhnen, hören wir die Melodie nicht mehr. Wir hören die Melodie des Evangeliums nicht mehr, das uns sagt, diesen Weg sollst du gehen und nicht diesen Weg. Was kannst du dem täglichen Einfluss dieser Stimmen entgegensetzen? Psalm 1 sagt es uns mit einem kräftigen Bild, Wasserrinnen bauen. Du musst Wasserrinnen bauen. Ich möchte jetzt versuchen, diese beiden Bilder, das Hören auf die richtige Stimme und das Gepflanztsein am Wasser zusammenzubringen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, also von Menschen, die los von Gott ihre Entscheidungen treffen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wohl dem also, der nicht auf die falschen Stimmen hört, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Wohl dem, der Gott sucht, wohl dem, der über Gott nachdenkt. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserrinnen. Wir brauchen Wasserrinnen in unserem Leben, damit das Wasser, das von Gott zu dir fließt und eben gelingendes Leben ist, nicht an dir vorbeifließt, sondern dass du es auffangen kannst und es dich nährt und dir Wachstum gibt und dir Gelingen schenkt. Je nach Bodenbeschaffenheit müssen Bauern im trockenen Klima ganz unterschiedliche Wasserrinnen bauen. Die einen nehmen eine Hacke und reißen den Boden auf. Ganz einfach, sie ziehen eine Furche und leiten das Wasser in den Obstgarten. Im Wallis haben die Bauern die Suonen in den Fels gehauen, die haben Tunnel gegraben, wie wir auf den Bildern gesehen haben. Sie haben ganze Holzkanäle an Felswänden befestigt, damit das Wasser an das richtige Ort geleitet wird. Die Christen haben schon sehr früh im 2. Jahrhundert begonnen, im geistlichen Leben Wasserrinnen zu bauen. Sie fingen an, geistliche Gewohnheiten in den Fels ihres Lebens zu hauen, weil sie gemerkt haben, das hilft uns in unserem Glauben. Die haben gemerkt, das ist nötig, damit wir unser Leben im Glauben gut gestalten können. Wir brauchen geistliche Gewohnheiten, wir brauchen Wasserrinnen. Eine der ersten Gewohnheiten, die man entwickelt hat, ist die Lectio Divina, die göttliche Lesung. Man nimmt einen Bibeltext, man liest ihn hörbar, bleibt bei einem Vers stehen, der einem anspricht, denkt darüber nach und gibt Gott im Herzen eine Antwort. Das ist die Lectio Divina, eine dieser einfachen, aber mächtigen Wasserrinnen, die Christen seit vielen Jahrhunderten bauen. Das kommt direkt aus Psalm 1. Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Das Wort sinnen ist im Hebräischen Fachausdruck für das Auswendiglernen des Wortes Gottes durch das langsame, meditierende Lesen. Der Psalmenkenner Beat Weber schreibt in seinem Fachbuch über die Psalmen, dass man diesen Begriff hier nachsinnen übersetzen müsste mit murmelnd nachsinnen. Ist ein murmelndes Nachsinnen gemeint? Es geht bei der Lectio Divina nicht so sehr um unseren Kopf, es geht mehr um unser Herz. Es geht darum, dass wir uns Gottes Wort als Wahrheit vorgeben lassen und es in unserem Herzen aufzunehmen. Ich persönlich liebe es, die Bibel systematisch zu studieren. Manchmal aber weiche ich von dieser Gewohnheit ab und praktiziere die Lectio Divina. Es ist etwas sehr Einfaches, etwas sehr Kraftvolles. Gottes Wort kommt direkt in mein Herz. Ich versuche es nicht zu ergründen in diesem Moment, sondern ich lasse mich davon unmittelbar ansprechen. Wichtig ist nicht so sehr, wie wir Gottes Wort lesen, sondern dass wir es tun. Die Lectio Divina ist eine sehr einfache Möglichkeit, die wir haben. Wenn in deinem Leben das Lesen der Bibel, in welcher Form auch immer, einen festen Platz hat, dann hast du eine Wasserrinne gegraben. Und so Wasserrinnen können sehr segensreich sein. Es ist wichtig, dass wir Gewohnheiten haben. Wenn du dir vornimmst, die Bibel zu lesen, aber dafür kein Platz ist in deinem Tagesablauf oder in deinem Wochenrhythmus, dann bleibt es beim guten Vorsatz und du sagst dir, ich wollte doch eigentlich mehr in der Bibel lesen. Wenn du dir eine Gewohnheit anlegst, ist das fix in deinem Alltag und es prägt deinen Alltag. Ich persönlich kann mir ein Leben als Christ ohne Wasserrinnen nicht vorstellen. Eine andere Wasserrinne ist das Tagesgebet. Ich nenne jetzt das einfach mal so. Wir kennen im christlichen Leben verschiedene Formen von Gebet. Das Danken, das Lob, die Anbetung. Beten in der Not für Christen ist Beten wie Atmen. Im 1. Thessalonicher Brief steht, dass wir ohne Unterlass beten sollen. Betet unablässig, dankt Gott in jeder Lebenslage. Ich habe mich gefragt, wie das geht, unablässig zu beten. Ich mache ja auch noch gewisse andere Dinge während des Tages. Eine Möglichkeit für mich bietet das Tagesgebet, um unablässig zu beten. Ich integriere es in meinen Tagesablauf. Bei uns daheim gibt es drei wichtige Gebetszeiten, die kommen immer dran. Und ich kann mir einen Tag ohne diese drei Gebetszeiten gar nicht vorstellen. Die erste Gebetszeit haben Elisabeth und ich nach dem Zmorgen. Nach Früchten und Müsli bleiben wir sitzen und beten. Ich bete für Elisabeth, ich segne ihre Arbeit, die sie diesen Tag tut. Sie tut dasselbe für mich. Dann beten wir für unsere Familie und für einige Leute, die uns besonders nahe stehen. Und dann geht es auf in den Tag. Dieses Gebet am Morgen ist für mich so wichtig wie das Bett machen, wenn ich aufgestanden bin. Wenn ich in den Tag gehe und eine Unordnung im Schlafzimmer habe, dann fühle ich mich persönlich nicht wohl. Wenn ich das Bett mache, habe ich etwas Kleines an diesem Tag bereits richtig gemacht. Von einem Tag, von dem ich nicht weiß, was er bringt. Und wenn ich am Abend sagen muss, ich habe nicht mal viel Gescheites zustande gebracht, habe ich immerhin mein Bett gemacht. Es gibt mir ein gutes Gefühl, ganz ehrlich. Und beim Morgengebet geht es mir gleich. Wir legen den Tag in Gottes Hände. Wenn der Tag hektisch ist und du vielleicht gar nicht so oft dazu kommst, an Gott zu denken, dann hast du im Glauben am Morgen früh schon mal was richtig gemacht. Und das tut so gut. Das gibt Boden in unserem Leben. Die zweite Gebetszeit habe ich im Büro. Ich habe mein Büro zu Hause. Ich kann ungestört beten. Dann plane ich den Tag in meiner Agenda und bete meine Aufgaben durch. Manchmal mache ich mir schon am Morgen Sorgen. Ich weiß, dass ich das und das erledigen sollte. Manchmal frage ich mich, schaffe ich das oder jenes? Und dann hilft mir eine ganz einfache Übung. Ist auch so eine Wasserrinne geworden in meinem Leben. Vielleicht wollt ihr gerade mal mitmachen. Schau mal deine Handflächen an. Eine ganz einfache Übung. Ja? Wir sind jetzt beim Beten. Schau deine Handflächen an. Jetzt drehst du deine Handfläche nach unten und legst sie auf deine Knie. Ich mache das im Büro jeweils auf den Schreibtisch. Ja? Ich schließe meine Augen, ich lasse die Handflächen nach unten und dann bete ich, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du diesen Tag siehst. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Ich will jetzt auf dich schauen. Und ich vertraue darauf, dass daraus ein guter Tag werden kann. Und indem ich meine Hände, Handflächen nach unten lege, lege ich wie symbolisch meine Lasten bei Gott ab. Und wenn ich dann eine gewisse Ruhe verspüre, dann drehe ich meine Handflächen nach oben. Jetzt kannst du deine Handflächen nach oben drehen. Und dann bin ich in meinem Körper und in meinem Geist in einer empfangenden Haltung. Und dann jammere ich nicht mehr, sondern dann sage ich, Vater im Himmel, ich danke dir, dass alles, was ich heute brauche, von dir zu mir fließt. Amen. Das gehört in mein Tagesgebet. Und ich habe persönlich gemerkt, probiert das vielleicht mal aus, vielleicht machen das einige schon, dieses Beten mit dem Körper ist ganz kraftvoll. Ich bin dann ganz mit meinem Geist, mit meiner Seele und mit meinem Körper beim Beten. Die dritte Gebetszeit halten Elisabeth und ich, bevor wir zu Bett gehen. Wir sitzen auf Sofa, geben uns die Hand und es ist dann meine Aufgabe, den Tag abzuschließen. Ich lasse im Gebet ganz kurz den Tag Revue passieren. Ich danke Gott für Bewahrung und Versorgung und auch für das, was uns bei der Arbeit gelingen durfte. Und dann bitte ich um Schutz und guten Schlaf für die Nacht. Diese dritte Gebetszeit ist für uns ganz wichtig. In dieser Zeit ereignet sich für uns immer wieder ein kleines Wunder. Diese Gebetszeit bringt den Tag ins Lot. Danke Gott, dass du deine Versprechen wahrgemacht hast. Es war nicht alles einfach, aber du bist bei uns gewesen. Dieses Abendgebet bewahrt mich davor, am Ende eines Tages am Universum herumzuflicken. Ich danke Gott für den Tag. Du hast alles in der Hand, Vater. Und dann bringt das irgendwie unseren Tag ins Lot. Und es ist gut, einen Tag so abschließen zu können. Wir haben diese Gebetszeiten nicht von Anfang an so geplant. Das ist irgendwie geworden. Wir haben sie schätzen gelernt und halten uns an sie. Auch wenn es einmal spät wird, dann reicht es halt am Schluss nur noch für ein paar wenige Sätze. Aber ich glaube, das ist okay bei unserem Gott. Was das Gebet betrifft, haben wir unsere Wasserrinnen wie die Walliser in den Fels gehauen. Und ich kann euch sagen, da fließt von unserem himmlischen Vater direkt einfach frisches Wasser zu uns. Das stärkt uns, das tut uns gut. Vielleicht beneiden mich einige von euch, dass ich im Büro ungestört beten kann. Ich weiß, dass das ein Vorteil ist. Ich habe aber auch gelernt, in Situationen zu beten, wo es nicht so praktisch ist. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist, ins Kaffee Fleischli zu gehen. Ihr habt in Bülach ja auch eins, wir in Kloten auch. Da nehme ich eine Studentenarbeit mit, die ich korrigieren muss, oder ein Buchmanuskript, wo ich Handkorrekturen mache und trinke meinen Latte Macchiato. Das ist für mich die reinste Genussinsel. Ich habe einen relativ großen Verschleiß an Latte Macchiato. Und bevor ich dann meine Arbeit beginne, habe ich das Bedürfnis, Gott um Weisheit zu bitten. Dann nehme ich mein Handy, einschalten muss ich es nicht, und sage, lieber Vater im Himmel, ich bitte dich um Weisheit für die Arbeit, die ich jetzt korrigieren muss. Danke, dass du bei mir bist und mir Aufmerksamkeit gibst und mich führst. Amen. Und alle denken, du bist am Telefonieren und ich habe völlig ungestört, kann ich beten im Fleischli. Das tut mir wunderbar gut, weil ich auch da das Gebet brauche. Also, heute sind alle immer irgendwo am Reden. Du kannst jederzeit beten, wenn du dein Handy zum Ohr nimmst. Wasserrinnen im Nahen Osten, wo der Boden sandig ist, die können ganz unscheinbar sein. Das kann, wie ich bereits erwähnt habe, das kann eine Furche im Boden sein. So angelegt, dass das Wasser an das richtige Ort gelenkt wird. Man darf Wasserrinnen nicht unterschätzen. Sogar wenn es nur eine kleine Furche ist, kann die extrem hilfreich sein, wenn sie richtig angelegt wird und wenn sie immer wieder mal herausgeputzt wird. Ich habe den Eindruck, dass der Sonntag eine solche unterschätzte Wasserrinne ist. Früher sprach man von der Sonntagsheiligung. Der Begriff klingt nicht besonders attraktiv, aber er hat eine tiefe Bedeutung. Er geht zurück auf die 10 Gebote, als Gott den Israeliten einen Ruhetag verordnete. 6 Tage soll man arbeiten, am 7. Tag ist vollständiger Ruhetag. Ein Tag heiliger Versammlung, es ist ein Feiertag zur Ehre Gottes. Wir sehen hier sehr schön, was der Begriff Sonntagsheiligung bedeutet. Der Text spricht von einem Tag heiliger Versammlung. Etwas heiligen bedeutet, etwas absondern oder etwas als besonders wichtig zu behandeln. Der Sonntag ist nicht wie jeder andere Tag, der Sonntag ist ein heiliger Tag. Er dient dazu, dass wir zur Ruhe kommen, wir durchbrechen die tägliche Routine und gönnen uns eine Pause. Der Sonntag ist heilig, weil er im Grunde genommen Gottestag ist. Es heißt in diesem Text, er ist ein Feiertag zur Ehre Gottes. Der Sonntag ist also nicht mein Tag, obwohl er mir auch dient, sondern er ist im Grunde genommen Gottestag. Der Sonntag ist ein Tag heiliger Versammlung. Die Israeliten kamen zusammen, um Gott zu loben und ihn als Gott zu ehren. Die ersten Christen haben vor 2000 Jahren dieses Gebot übernommen und haben begonnen, den Sonntag zu heiligen, weil der Sonntag der Tag der Auferstehung von Jesus ist. An diesem Tag liegt ein ganz besonderer Segen, wenn wir ihn heilig achten. Ich habe von meinen Eltern gelernt, den Sonntag zu heiligen. Meine Eltern haben mir und meinen Geschwistern das durch ihr Vorbild gelehrt. Am Sonntag geht man in den Gottesdienst. Ich habe von meinen Eltern nie ein Gespräch gehört, wollen wir in den Gottesdienst gehen oder das Wetter ist so schön, wir könnten einen Ausflug machen, hat es nie gegeben. Meine Eltern wären niemals in den Sinn gekommen, einen Brunch zu organisieren und nicht in den Gottesdienst zu gehen. Wir hatten sehr viel Besuch am Sonntag, aber immer nach dem Gottesdienst. Das hat mich geprägt. Ich habe dadurch, ohne dass mir das bewusst wurde, gelernt, den Sonntag zu heiligen. Der Sonntag ist ein besonderer Tag, er ist Gottestag. Wenn ich wie heute in den Gottesdienst gehe, dann bekenne ich mich zu Gott und ehre seinen Namen. Und um seinen Namen zu ehren, dafür sind wir in der Welt. Aber nicht nur das, der Sonntag macht auch etwas mit uns. Im Gottesdienst hören wir auf Gott, wir richten uns nach ihm aus, wir hören seine Stimme. Der Sonntag hilft uns, dass wir wegen den Tausenden von Stimmen, die wir täglich hören, die Melodie nicht vergessen, die Melodie des Evangeliums. Und darum unterschätzen wir den Sonntag nicht. Wir sind täglich mit unglaublich vielen Einflüssen eingedeckt. Wir hören täglich Dinge, die total verkehrt sind und unglaublich gut klingen. Und diese Dinge verstopfen unsere Wasserrinnen. Da kommt im Lauf der Zeit unglaublich viel Dreck zusammen und verstopft die ganze Sache. Und wenn ich dann in den Gottesdienst gehe, macht das etwas mit mir. Es ist wie Wasserrinnen putzen. Wir kommen in Gottes Gegenwart. Und das hat eine reinigende Wirkung auf unseren Geist und auf unsere Seele. Deine Wasserrinne wird geputzt, damit das Wasser wieder fließen kann. Die falschen Stimmen treten in den Hintergrund und du hörst die Melodie wieder. Zum Schluss möchte ich auf ein Thema kommen, das für unsere Spiritualität enorm wichtig ist. Und das ist der Bereich in unserem Leben, in dem wir Wasserrinnen brauchen, sind unsere Finanzen, unser Geld. Die Bibel hat sehr viel zum Thema Geld zu sagen. Ich glaube, wir können so zusammenfassen, Geld hat in der Bibel eine helle und eine dunkle Seite. Die helle Seite hat damit zu tun, dass wir mit unserem Geld ein Segen sein können. Die dunkle Seite hat damit zu tun, dass wir vom Geld beherrscht werden können. Niemand hat häufiger und eindrücklicher über das Geld geredet als Jesus. Jesus hat mehr über die dunkle Seite des Geldes gepredigt als über Himmel und Hölle. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Merkt ihr an diesem Text, dass Jesus hier etwas ganz Außergewöhnliches tut? Jesus stellt im Grunde genommen Gott und das Geld auf eine Stufe. Und er sagt, du kannst entweder Gott dienen oder du kannst dem Geld dienen. Jesus entlarvt mit diesem Text das Geld als einen rivalisierenden Götzen, der uns als eine Macht beherrschen will. Geld ist eine Macht und hinter der Macht des Geldes stehen Mächte. Unser Umgang mit dem Geld ist ein geistlicher Kampf. Geld ist keine neutrale Sache, nicht wenn ich diesen Text lese. Hinter der Macht des Geldes stehen geistliche Mächte, die uns beherrschen wollen. Entweder beherrsche ich das Geld oder das Geld beherrscht mich. Die Macht des Geldes kann unser Leben zerstören, beherrschen. Davon redet der Apostel Paulus im ersten Brief an Timotheus. Er sagt dort Folgendes. Menschen, die reich werden wollen, diese Erfahrung hat Paulus gemacht, die geraten in Versuchungen und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, einen Gruß an die Werbeindustrie an dieser Stelle, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Der Paulus hat es erlebt, wie Menschen von der Macht des Geldes beherrscht wurden und den Glauben hinter sich gelassen haben. Und sie haben als Folge davon den größten Reichtum, den es gibt, nämlich ihren Glauben, verloren. Und das zeigt uns, unser Verhältnis zum Geld und unser geistliches Leben, die sind miteinander verknüpft. Geldliebe und Gottesliebe, das schließt sich gegenseitig aus. Wie können wir die dunkle Seite des Geldes überwinden? Die Hauptwaffe der Bibel im Kampf gegen die Macht des Geldes ist sehr einfach. Es ist das Geben. Das Geben ist die Hauptwaffe gegen die Macht des Geldes. Es ist die Waffe, um den Mammon in uns zu besiegen. Wenn wir geben, lassen wir ein Stück der dunklen Seite in uns los. Wir geben uns selbst, wenn wir Geld geben. Das Geben befreit mich von der Tyrannei des Geldes. Und darum ist das Spenden auch für die Gemeinde nicht ein notwendiges Übel, es ist Teil unseres Gottesdienstes. Früher sagte man, dass man die Kollekte oder das Opfer einzieht. Ich weiß nicht, was ihr für eine Sprachregelung habt bei euch. Dass man früher dem Spenden Opfer sagte, ist eigentlich ganz interessant. Es sagt etwas darüber aus, dass uns das Geben von dem, was wir verdient haben, dieses Weggeben, etwas kostet, ein Opfer. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Opfer und einer Kollekte? Es war einmal ein Huhn und ein Schwein, die haben sich getroffen und das Huhn sagte zum Schwein, ich habe so Lust auf Schinken mit Spiegelei. Das Schwein schaut das Huhn an und sagt, für dich ist das eine Kollekte, für mich ist es ein Opfer. Okay? Weil das Huhn, das überlebt das Ei, aber das Schwein überlebt den Schinken nicht. Meine Eltern haben mich früh gelernt, mit dem Geld richtig umzugehen. Als ich ins erste Lehrjahr kam, verdiente ich 400 Franken, 200 Franken davon musste ich zu Hause abgeben. Mit dem Rest musste ich mir Kleider kaufen und ÖV bezahlen. Im zweiten Lehrjahr verdiente ich 600 Franken und musste 300 abgeben. Und so ging das immer weiter. Zum Glück habe ich nicht 6 Lehrjahre gehabt. Ich fand das ehrlich gesagt überhaupt nicht lustig, aber es hat mich gelehrt, mein Geld zu beherrschen und nicht von meinem Geld beherrscht zu werden. Ich habe in dieser Zeit auch angefangen, den 10. Teil meines Einkommens für Gott zu geben und diese Gewohnheit haben wir bis heute beibehalten. Das ist etwas, das in unserem Haushalt heilig ist. Die ersten 10% unseres Einkommens, die gehören im Mindesten Gott. Mit dem können wir ein Segen sein, das wäre die helle Seite des Geldes, aber es macht auch etwas mit uns. Geben ist wie eine Wasserrinne, die wir graben, damit unsere Ambitionen und Wünsche, die wir alle haben, in die richtige Richtung gelenkt werden. Und am besten hauen wir wie die Walliser diese Gewohnheit in den Fels, damit das Geld in unserem Leben immer in die richtige Richtung fließt. So, ich habe am Anfang gesagt, Psalm 1 ist ein Weisheitspsalm. Biblische Weisheitstexte wie dieser Psalm haben zum Ziel, uns anzuleiten, ein gewinnendes Leben zu leben. Sie vermitteln uns Alltagsweisheiten und sie zeigen uns, wie können wir ein Leben bauen, das gelingt. Sie zeigen uns nicht, wie wir ein Leben führen können, das immer einfach ist, weil es das gar nicht gibt, sondern es geht vielmehr darum, dass wir inmitten von täglichen Herausforderungen weise Entscheidungen treffen können, gute Gewohnheiten entwickeln können und erleben, dass auf diesen guten Gewohnheiten ein reicher Segen liegt. Sie helfen uns, unser Leben so einzurichten, dass wir inmitten der vielen Stimmen, die wir immer wieder hören, die Melodie des Evangeliums hören und dieser Melodie folgen können. Wasserrinnen sind so wichtig für unser Leben. Nachdem ich jetzt 40 Jahre bewusst als Christ lebe, muss ich sagen, dass ich heute nicht da bin, wo ich wäre, wo ich bin, wenn ich keine Wasserrinnen gegraben hätte. Vielleicht hast du heute Bestätigung bekommen für Dinge, die du in deinem Leben richtig machst. Du bist ermutigt worden, die eine oder andere Gewohnheit beizubehalten. Vielleicht hast du auch Anregungen bekommen, nach deinen Wasserrinnen zu sehen, vielleicht neue Wasserrinnen anzulegen oder verstopfte herauszuputzen. Und wenn das so ist, dann mach dich an die Arbeit und sei gesegnet, wenn du baust oder herausputzt oder entstopfst. Ich wünsche euch Gottes Segen, ich wünsche euch gelingendes Leben. Seid gesegnet.